Diese Sendung wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Hi guys, it's Football Monday and today I have really something special.
Mit Cedric Pick
und Markus Babbel.
Einen schönen guten Morgen.
Lieber Cedric, guten Morgen.
Geht's gut?
Ich kann nicht klagen. Hab ein schönes Wochenende hinter mir. Das Wetter ist zwar hier etwas bescheiden. Es regnet aus Kübeln, aber ein richtig britisches Wetter.
Ich wollte gerade sagen, das war eine super Überleitung direkt schon zum Thema. Wir kommen ja immer relativ schnell auf den Punkt. Aber du hast absolut recht. Es ist herbstlich. Wir nehmen jetzt hier am Montagmorgen auf, um 7:15. Und wenn man dann mal so in die Woche startet, ich glaube, dann kann nicht mehr viel passieren, zumindest wettertechnisch nicht, weil auch hier regnet's und es ist schon so ein bisschen dieses Herbstfeeling. Aber Fußball läuft immer, egal ob im Sommer, im Herbst oder im Winter, zumindest auf der Insel, da wird ja wirklich durchgespielt. Das ist ja dann noch mal ein bisschen extremer als in der Bundesliga und da stört sich auch keiner am Wetter. Also tun wir das auch nicht und sprechen über den Fußball und sprechen da direkt mal über das Topspiel gestern, das, wie ich finde, wirklich eins war, weil beide Mannschaften Bock hatten zu gewinnen. Arsenal gegen Man City, lange die Führung für Man City. Und dann hatte man das Gefühl, auch nach den Einwechslungen, hat Arteta ja dann sich ein bisschen was einfallen lassen, dass da der Ausgleich in der Luft liegt. Dann wollte der aber nicht fallen und wollte nicht fallen und wollte nicht fallen. Und in der Nachspielzeit dann doch noch. Und dann konnte ich mich, so ging es mir, sag gerne mal, wie es dir ging, dann konnte ich mich mit dem Ergebnis anfreunden. Vorher habe ich gedacht, naja, also wenn Man City das jetzt zieht, ich weiß es nicht. Das wäre, wie sagst du immer so schön, ein gestohlener Sieg. Ja, vielleicht nicht, ein bisschen übertrieben, aber das Unentschieden habe ich dann schon als gerechte empfunden, auch wenn der Sport nicht immer gerecht ist.
Cedric, ich gebe dir zu 100% recht. Es war ein Topspiel und zwar, weil man es so nicht erwarten konnte. Ja? Wie hat Schmidt-Sommerfeld bei Sky wunderbar gesagt, Pep Guardiola hat den Mourinho gefunden. Ja, ich habe Man City noch nie so defensiv gesehen, so defensiv gut gegen den Ball arbeiten, haben für ein bockstark aufgelegtes Arsenal, die ja wirklich nominell herausragend gut besetzt sind. Wir haben es ja schon mal in der letzten Woche mal thematisiert, wie die sich das gegen das Ballspielen zu Herzen genommen haben, das war eine Augenweide. Und obwohl wenig große Torschancen da waren, war das Spiel für mich unfassbar kurzweilig. Dass ich das mal erleben darf unter Pep Guardiola, dass seine Mannschaft nur knapp über 30% Ballbesitz hat, das hätte ich nie geglaubt. Aber sie haben dann trotzdem wieder einen Weg gefunden, ja, die zwei, drei Chancen, die sie hatten, zumindest in ein Tor umzumünzen. Erling Haaland natürlich, wenn der antritt, das haben wir auch letzte Woche schon mal besprochen, da wird's für jeden Verteidiger brutal schwer, weil der hat eine Dynamik, wirklich toll rausgespielt, das 1:0. Und dann mehr oder weniger ein Powerplay von Arsenal, ohne große zwingende Torschancen zu haben. In der zweiten Halbzeit wurde es dann etwas besser. Da haben sie dann doch den Druck so auferlegen können, dass man immer dachte, jetzt muss es doch irgendwann fallen. Und wie du richtig sagst, man hatte so das Gefühl, das gibt's doch nicht. Sie finden dann nicht die Lücke. Guardiola und Garcia haben für mich ein herausragend gutes Spiel gemacht da hinten. Die haben ja alles weggeräumt, was wegzuräumen war. Und dann war ich doch wieder überrascht, weil das Tor, was dann fällt, schlussendlich von Martinelli, das darf so nicht passieren. Ja, da haben sie dann doch eine Zehntelsekunde dann mal gepennt. Ein langer Ball hinter die Kette, Martinelli, der ja schon in der Champions League, als er eingewechselt worden ist, nach 6 Sekunden oder 7 Sekunden hat er den Führungstreffer in Bilbao erzielt. Und jetzt macht er wieder den Ausgleich. Es war mehr oder weniger hochverdient. Sie hätten das Spiel aufgrund ihrer Dominanz eigentlich gewinnen können müssen, / Aber auf der anderen Seite finde ich es dann doch faszinierend, dass auch ein Pep Guardiola sagt, okay, meine Mannschaft ist im Umbruch. Ich muss jetzt irgendwie der Mannschaft helfen, dass wir trotz alledem Resultate hinbekommen. und dass er sich dann auch bereit erklärt, so eine defensive Maßnahme zu treffen. Also das war schon beeindruckend und vor allen Dingen, wie die Jungs das da umgesetzt haben, das fand ich großartig. Ich als ehemaliger Defensivspieler ist natürlich das Herz aufgegangen, mit welcher Leidenschaft und mit welcher Intensität sie in die Zweikämpfe gegangen sind. Aber auch Chapeau vor Arsenal, dass sie nicht locker gelassen haben, dass sie weiter dran geblieben sind. Und wie du richtig sagst, dann schlussendlich auch den Ausgleich sich verdient haben.
Ja, also die Einwechslungen, von denen ich vorhin sprach, von denen ich dann die Empfindung hatte im Nachhinein, dass sie dem Spiel nochmal gut getan haben, war Eze und Saka für Merino und Madueke. Ich finde, Saka und Eze dann haben dann schon nochmal eine gute Energie aufs Feld gebracht, hatten nochmal schöne Offensivaktionen, die dann zunächst aber mal eben auch alle ungenutzt geblieben. Und am Ende, ja, so eine Einzelaktion mehr oder weniger von Gabriel Martinelli zum 1-1 in der 90 plus dritten Minute, damit eben dieses Unentschieden. Zu Pep Guardiola, ist es tatsächlich so, dass er mit dem, was er der Mannschaft mitgegeben hat, diese Defensive mehr oder weniger eingefordert hat, so nach dem Motto, wie hast du es formuliert, ich muss der Mannschaft helfen, deswegen lasse ich sie jetzt so spielen, oder hat sie zwangsweise so mit dem Rücken zur Wand gespielt, nur 30% Ballbesitz, viel verteidigt, weil einfach nicht mehr möglich war gegen dieses dann doch sehr drückende Arsenal? Oder eine Mischung von beidem?
Ich glaube, es war eine Mischung aus beiden. Natürlich wünscht sich Pep Guardiola seinen Ballbesitzfußball. Ja, ist ja logisch. Nur wenn du merkst, okay, im Moment, und das haben wir ja auch schon thematisiert, dass Man City im Umbruch ist, dass sie noch nicht diese Ausstrahlung hat wie in der Vergangenheit. Sie tun sich noch schwer, ihr Spiel so durchzubekommen. Und da glaube ich schon, dass er mit dieser Marschroute dann eben auch ins Spiel geht. Hey, Jungs, Ballbesitz ist das eine, aber wenn wir im Moment nicht in der Lage sind, damit konstruktiv was anzufangen, dann lass uns lieber aufs Umschaltspiel zu gehen. Lass uns gut defensiv stehen, lass uns gut die Räume zustellen. Und wenn wir die Balleroberung haben, dann lass uns versuchen, schnell umzuschalten. Ja, und das ist ja schon natürlich immer ein Bestandteil eines Fußballspiels. Und das war auch in seiner Ballbesitzphasen, haben sie das eben auch zelebriert, weil sie die Spiele dafür haben. Ja, in Erling Haaland ist unfassbar schnell, ein Doku ist unfassbar schnell, ein Phil Foden ist unfassbar schnell. Also das war immer auch ein Stück Teil ihres Spiels, aber sie wollten ja schon immer, und das haben sie auch in der Vergangenheit ja sensationell gut hinbekommen, auch immer ihre Ballbesitzphasen, ja, das Spiel zu beruhigen, sich den Gegner zurechtlegen, ja, um dann eben ihre Spielart dem Gegner dann eben auch aufzuzwängen, sie vor Probleme zu stellen, wo sie keine Lösungen irgendwann mal finden, weil das ist ja auch hoch anstrengend mit diesen permanenten Positionswechseln. Da musst du immer hellwach sein als Verteidiger, und sie haben es ja in der Vergangenheit immer wieder geschafft, sie dann eben auch müde zu spielen, dass sie eben Fehler machen, dass die Räume auf einmal aufgehen, dass sie dann da eben auch reinspielen können. Also ich denke, das ist so eine Mischung gerade, weil er eben merkt, hoppala, wir sind noch nicht auf dem Stand wie vor 2-3 Jahren. Und jetzt gilt es eben erstmal Resultate zu sammeln, dass über die Resultate das Selbstbewusstsein auch wieder kommt. Und darüber hinaus, sie sind auch in der Breite nicht mehr so gut aufgestellt, wie sie schon mal waren. Ja, sie haben natürlich auch auf der Bank noch tolle Spieler, aber es ist nimmer diese ganz, ganz hohe Qualität. Und das haben wir ja auch schon thematisiert. Da ist Arsenal wesentlich besser aufgestellt. Ja, wenn du jetzt, du hast ja gerade gesagt, zur Halbzeit kommt Eze und Saka. Das sind zwei Vollraketen, ja. Dann bringst du Martinelli, das ist eine Vollrakete. Also das sind schon Spieler von der Bank, wo das Spiel nochmal total beeinflussen können und nochmal auf deine Richtung ziehen können. Das ist ja dann schlussendlich auch so aufgegangen, ja. Eze spielt den langen Ball hinter die Kette, Martinelli macht das Tor. Und dementsprechend, ja, ist Pep Guardiola jetzt eben am Suchen, am Tüfteln, was passt am besten zu meiner Mannschaft. Stand heute, ja, nochmal, die werden sich weiterentwickeln, sie werden auch wieder dominanter auftreten, aber wenn du halt in so ein Topspiel gehst, wo du weißt, hey, der Gegner, der ist gut drauf, die haben richtige Raketen auf dem Platz stehen, jetzt muss ich mir was einfallen lassen, um denen da auch weh zu tun. Ja? Und ja, du hast ja gesehen, mit seinen Auswechseln, als Ake reinkam, auf Fünferkette umgestellt, dann noch einen Sechser gebracht. Also es ist ja untypisch Pep Guardiola, aber so wollte er eben seiner Mannschaft helfen und es wäre ja auch fast aufgegangen.
Absolut, absolut. Dann sprechen wir über ganz andere Themen, dann sprechen wir nochmal mehr über eine Meisterleistung von Pep Guardiola und es wäre ein Riesensprung gewesen und auch ein Statement für Man City in dieser Entwicklungsphase. Entwicklung der neuen Mannschaft. Ja, aber so ist es eben nur, in Anführungsstrichen, das Unentschieden, aber eben bei einem Club, der wohl zu den stärksten der Welt zählt. Wir haben ja in der letzten Folge auch drüber gesprochen, über eine Milliarde der Kaderetat vom FC Arsenal, überall Weltklasse besetzt und das doppelt auf jeder Position. Also das ist ja schon irre, was der FC Arsenal da mittlerweile aufbieten kann an Spielerpersonal. Und der Ausgleichstorschütze Gabriel Martinelli, 24 Jahre jung, sage ich da immer noch, der spielt ja auch schon seit 6 Jahren. Beim FC Arsenal, der kam 2019 im Sommer von Ituano FC, also nur, dass man das nochmal gehört hat, aus Brasilien praktisch, direkt nach London und das war im 165. Premier League-Spiel sein 41. Tor und das hat er schön gemacht. Guardiola hat er sich behauptet gegen ihn und dann den Ball über Donnarumma gehoben, ein schönes Ausgleichstor und natürlich lässt er damit das Stadion beben, der gute Gabriel Martinelli, der Brasilianer. Und damit, und auch das ist ein, wie ich finde, interessanter Fakt, hat Arteta es geschafft, zum 5. Mal in Folge nicht gegen Guardiola zu verlieren. Das ist noch keinem Trainer bisher gelungen. Also damit hat er so einen ganz speziellen Rekord. 5-mal hintereinander gegen Pep Guardiola nicht verlieren. Also ich würde sagen, er hat ihn dechiffriert. Oder er hat einfach das bessere Spielermaterial aktuell.
Der hat ja auch bei ihm gelernt. Also von daher weiß er ja genau, wie Pep funktioniert. Ja, er weiß die Spielweise. Wobei ich glaube schon, dass er gestern etwas überrascht war. Ja, also ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, dass Man City so defensiv orientiert ist. Und ja, aber das spricht für Arteta auch. Wie gesagt, jetzt Martinelli ist das zweite Mal in Bilbao unter der Woche in der Champions League, er wechselt ihn ein und 7 Sekunden später macht er das 1-0 und wirklich auch in einem extrem schwierigen Spiel für Arsenal. Die haben sich lange, lange Zeit extrem schwer getan und ja, und dann braucht's eben diesen Einfluss von außen und das hat Arteta, das Händchen hat er jetzt gerade im Moment. Wie würden die Basketballer sagen, seine Hand ist heiß, ja? Er hat eine heiße Hand, er weiß genau zum richtigen Zeitpunkt dann eben auch die Jungs zu bringen. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht ganz so schwer, weil wenn du, wie gesagt, solche Hochkaräter draußen sitzen hast, dann geht's wirklich nur ums Timing und um zu wissen, okay, jetzt muss ich was verändern, um meiner Mannschaft zu helfen. Und das hat er klasse getan. Und wie du sagst, er hat Pep Guardiola da ein bisschen entzaubert, aber er hat auch bei ihm gelernt. Also er weiß schon, wie Pep Guardiola funktioniert und dementsprechend kann er natürlich auch seine Mannschaft dann darauf einstellen.
Genau, und ganz gentlemanlike hat er auch vor dem Spiel schon gesagt, Pep Guardiola ist der beste Trainer der Welt. Also insofern, die Blumen gingen vorher schon raus, einen Punkt hat er trotzdem geklaut gegen seinen Mentor und ich glaube, damit kann er gut leben und Pep Guardiola in Summe vielleicht auch, zumindest in der Nachbetrachtung, 1-1 beim FC Arsenal ist sicherlich nicht verkehrt in der jetzigen Situation, aber natürlich hätte man das Spiel gern gewonnen, dann wäre man auch weiter oben in der Tabelle, jetzt aktuell ist man auf Platz 9, also Man City auf der 9, 2 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen mit 7 Punkten, aber nur 3 Punkte hinter dem FC Arsenal, der FC Arsenal auf der 2, also da ist natürlich noch alles eng beieinander nach 5 Spieltagen, nur beide, sowohl der FC Arsenal als auch vor allem Man City, haben so ein bisschen den Anschluss verloren, jetzt schon in dieser Frühphase der Saison, auf den FC Liverpool, denn FC Liverpool ist die einzige Mannschaft, die sich weiterhin schadlos gibt. 5 Spiele, 5 Siege, am Wochenende war es, ja, ne, Business as usual, mal wieder super knapp, 2-1 gegen den Tabellenzehnten FC Everton. Aber Unterschied zu den Spielen davor, in der ersten Halbzeit haben sie ihre beiden Buden gemacht, haben da noch eins kassiert, haben dann das Ding verwaltet und sind dann als Sieger verdient vom Platz. Also der FC Arsenal weiterhin sehr ökonomisch, Quatsch, der FC Arsenal, der FC Liverpool, weiterhin sehr ökonomisch unterwegs. Ich glaube, so kann man zusammenfassen, ne?
Ja, wobei Derby ist immer was Spezielles. Ja? Du triffst auf, in Anführungszeichen, das kleinere Everton aufgrund der Erfolge der Vergangenheit. Ist auch ein Riesenclub, Everton. Aber das sind ganz spezielle Spiele. Ja? Und da geht es eigentlich nur darum, das Spiel irgendwie zu gewinnen. Alles andere interessiert keinen Menschen. Du willst als Fan am nächsten Tag in die Arbeit gehen und sagen, ja, haben wir es euch wieder gezeigt. Und das haben sie gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut hinbekommen. Also das war die beste Halbzeit, die sie bis jetzt in der Premier League auf den Platz bekommen haben. Ryan Gravenberg, der spielt im Moment eine Felge. Das ist sensationell. Also wie sich der Junge entwickelt hat, das ist fantastisch. Ist mit Abstand im Moment für mich der beste Spieler bei Liverpool. Und wie gesagt, erste Halbzeit richtig, richtig gut. Gravenberg 1-0, Vorlage auf Salah 2-0 und hatten dann noch diverse Möglichkeiten, das Spiel höher zu drehen. Und dann kam wieder so dieses Liverpool, wo wir jetzt aus der Anfangszeit kennen. Ja, auf einmal werden sie passiv, sie haben das Spiel dann nicht mehr so unter Kontrolle. Der Gegner, der kommt auf, ja, macht den Anschlusstreffer und dann weißt du, wie es ist. 2-1, ey, da geht nochmal was. Aber sie haben es dann wirklich, das muss man sagen, das haben sie dann schon souverän dann wegverteidigt. Da waren wenig Möglichkeiten dann noch für Everton da, um zum Ausgleich zu kommen. Ganz im Gegenteil, also die Liverpooler hatten dann schon auch noch die ein oder andere Konterchance, wo sie dann nicht zum Tor ummünzen konnten. Ja, aber sie tun sich, wie gesagt, sie kriegen es noch nicht zusammen, dass sie mal über 90 Minuten eine souveräne Leistung hinbekommen. Das ist okay, ja, aber nicht mehr und nicht weniger. Für die Qualität, was sie eigentlich haben, müssten sie da eigentlich schon, oder geht man eigentlich davon aus, dass es dominanter sein müsste. Aber du siehst, wie schwierig das ist, wenn man auch, wenn man so viele Hochkaräter dazu bekommt. Das muss sich auch erst finden. Und da ist es, das haben wir ja auch schon in der Vergangenheit angesprochen, wichtig, eben die Resultate hinzubekommen. Man möchte ja gar nicht wissen, wie sie spielen, wenn sie mal wirklich in Form kommen, ja. Und wenn jeder Spieler das abruft, was er kann. Und jetzt hat man so das Gefühl, ja, die wursteln sich so durch, das ist alles holprig, knorzig. Aber sie haben 5 Siege, ja. 5 Spiele, 5 Siege, stehen jetzt schon mal mit 5 Punkten Vorsprung vor Arsenal da und, da kann's gerne für mich auch von meiner Seite aus so weitergehen, knorzig spielen und jedes Spiel gewinnen, weil so wird man, so kann man auch Meister werden.
Ja, der FC Liverpool, der erinnert ganz, ganz stark an das Pferd, das immer nur so hoch springt, wie es muss. Jetzt am Wochenende genau auch halt aufgrund der Knappheit des Sieges, kann man das so sagen, aber die neu dazugewonnene, ja durchgehend fast schon zu sehende Qualität ist eben das Spiel eigentlich auch in der letzten Phase des Spiels, also 90. Minute, kurz vor der 90. oder auch eben in der Nachspielzeit zu entscheiden. Das haben sie jetzt im Merseyside Derby nicht gemacht, das haben sie aber unter der Woche in der Champions League wieder gemacht. Da können wir auch mal ganz kurz drauf eingehen. Das war ja wieder genauso wie in den ersten Ligaspielen. Hinten raus hatten sie gesagt, oh, wir müssen nochmal einen draufpacken, sonst gewinnen wir das Ding hier nicht. Und dann machen sie eben auch genau das, haben 3-2 gegen Atletico gewonnen. In einem packenden, rassigen Spiel, haben jetzt gut vorgelegt, 4. und 6. Minute, Robertson und Salah. Und dann kam aber Atletico, so kennt man die Mannschaft ja, von Trainer Simeone, die kam dann nochmal zurück. Llorente in der letzten Aktion, praktisch der ersten Halbzeit und mit dem Anschluss, dann in der 81. der Ausgleich. Dann haben sie es weiter gut verteidigt, ist ja die Spezialität von Atletico Madrid, auch eben dieser Beton hinten, den so anzurühren, dass der Gegner da nichts machen kann. Aber FC Liverpool mit eben der gerade angesprochenen Qualität macht es dann wieder mit dem Schlusspfiff. Virgil van Dijk 90+2 macht das Ding rein zum 3-2 und damit auch den Champions League Auftakt gewonnen. Also was soll man da sagen? Das ist schon beeindruckend. Das war ja das 5. Mal in dieser noch kurzen Spielzeit, also gegen Everton jetzt nicht, aber ansonsten alle Spiele auch davor und jetzt eben auch dieses Champions League Spiel, wo man mit der Schlussphase das Ding für sich hat entscheiden können. Also das ist ja eine brutale Qualität, einfach irgendwie, weil du hast ja dann schon das Gefühl, wir versuchen es jetzt, ne, mit einer vernünftigen Performance. Ah nee, klappt nicht, Gegner kommt nochmal zurück, steht noch unentschieden, wie auch immer. Ja komm, dann ne, müssen wir uns nochmal kurz müssen wir Gang hochschalten. Und dieses Gang hochschalten auf Kommando, ja, also wenn das einmal funktioniert, dann kannst du noch irgendwie davon sprechen, ja, über sich hinausgewachsen, super Mentalität und da hat an dem Tag mal alles gepasst, aber das ist ja schon fast ein Schlussphasen-Abonnement. Das ist ja irre, wie du das beeinflussen kannst. Wie Leverkusen damals, das hatten wir schon mal gesagt, in dieser Meistersaison. Und das ist eine ganz spezielle Qualität, die, glaube ich, nur ganz, ganz wenige Mannschaften haben. Und dass der FC Liverpool das hat, das macht die Mannschaft so gefährlich. Und natürlich auch zum Titelfavoriten, nicht nur in der Liga, sondern, wie ich finde, auch in der Champions League. Weil das war schon mal ein Auftakt nach Maß. Du hast ja wahrscheinlich auch gesehen, ne, gegen Atletico.
Das ist dann irgendwann kein Zufall mehr. Ja, das zeigt mir, dass sie in der Vorbereitung, sie waren ja nicht bei der Club-WM mit dabei, dass sie die Vorbereitungszeit eben auch gut genutzt haben, sich gut vorbereitet haben, gerade was das Physische anbetrifft. Eben auch 90, 95, 100 Minuten zum Teil, wird ja mittlerweile 10, 12 Minuten nachgespielt. Also sie können bis zum Schluss ziehen und jetzt kommt auch die Qualität dazu. Ja, sie haben ja eine brutale Qualität, auch wenn man es von den Spielen her oft jetzt gar nicht so sieht, ja, weil es noch nicht flüssig ist, es ist noch nicht alles ein bisschen knorzig, wie ich es vorher schon erwähnt habe. Und trotzdem haben sie eine brutale Qualität, ja. Und das ist ja, früher hat man immer dieses Bayern-Dusel gesagt, ja. Die schießen kurz vor Schluss, weil du immer dran bleibst. Du bleibst dran, du bespielst sie und irgendwann macht halt gerade hinten raus der Gegner einfach dann auch einen Fehler, weil er müde wird. Und sie lassen nicht locker, sie bleiben dran und dann, ja, da belohnst du dich halt, ja. Und wie gesagt, das ist dann kein Zufall mehr. Einmal kann man sagen, ja, das war glücklich. Aber mittlerweile ist es eben kein Glück mehr, sondern das ist harte Arbeit. Sie bleiben, wie gesagt, bis zum Schluss dran, wenn gerade diese engen Spiele, sie lassen nicht locker, sie gehen immer wieder drauf, sie versuchen eben den Gegner immer wieder unter Druck zu setzen, um Fehler dann auch zu erzwingen. Und das muss man sagen, die Gegner machen halt dann eben auch die Fehler, ja. Und dementsprechend haben sie dann die Qualität, die Dinge halt auch reinzubatschen. Das machen sie auch. Also von daher eine gelungene Woche für Liverpool, ja. Und Einzige, was mir ein bisschen Sorge macht, dass Florian Wirtz jedes Mal, wenn es da drum geht, nicht mehr dabei ist. Ja. Ob es jetzt gegen Atletico war, er vorher schon wieder draußen, sie gewinnen wieder 3-2. Jetzt hat er gar nicht angefangen. Sie haben wirklich gesagt, sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt. 2-0 Führung. Bei 2-1 kommt er halt dann rein und muss es 2-2 erleben. Also das ist gerade für den Flo echt eine ganz schwierige Phase. Er tut mir da schon ein bisschen leid, weil das würde ich ihm jetzt einfach mal gönnen, mal so einen Brustlöser zu erleben, weil nochmal, wir sprechen von einem herausragend guten Fußballer und jetzt würde es mich echt freuen, wenn auch in Liverpool gesagt wird, oh, da haben wir richtig einen guten Kult und im Moment ist es so, es läuft so, ja, semi-optimal für ihn, würde ich es mal bezeichnen.
Ja, total, aber wenn du diese Eingewöhnungsphase halt brauchst, dann ist es ja super, wenn die Mannschaft trotzdem die Ergebnisse einfährt. Vielleicht kommt er ja genau dann zu seiner Stärke, wenn der FC Liverpool ihn eben braucht, weil es dann vielleicht ergebnistechnisch nicht mehr so ganz funktioniert wie jetzt. Weil ich finde, die Kritik ist natürlich da. Die ist auf der Insel lauter, als wir das hier in Deutschland mitbekommen, aber die ist noch längst nicht so laut, als wenn der FC Liverpool als Club jetzt in der Ergebniskrise stecken würde, weil das ja an sich mit den Ergebnissen funktioniert, finde ich, geht das noch, ne, oder? Das verwässert so ein bisschen die Situation rund um Flo.
Sehr gut. Sehr gut, Cedric, hast du wunderbar analysiert. Genauso ist es. Ja, schlimm wäre es, also richtig scheppern würde es, wenn die Resultate nicht stimmen würden. Dann würde er noch mehr Feuer bekommen. So durch das, dass die Resultate ja trotzdem stimmen, ja, ist es zwar die Kritik da und der muss er sich auch stellen, aber das schafft er auch. Und wie gesagt, das Spiel ist einfach, es ist ein anderes Fußballspiel, wie er aus der Bundesliga her kennt. Das ist einfach so. Ich habe selber die Erfahrung gemacht. Und beste Beispiel für mich war eben im Derby, sie fahren einen super Konter, er kriegt den Ball, macht einen super Haken rein, wie in der Bundesliga halt auch, überragen, lässt den Gegenspieler ins Leere laufen, aber dann ist halt schon wieder der andere da, ja, und das wäre halt in der Bundesliga nicht passiert, aber ich meine, genau das meine ich, dieses Quäntchen Glück auch mal zu haben, dass deine Aktion dann eben auch belohnt wird, um vielleicht auch, ja, das das Selbstvertrauen, das jetzt mit Sicherheit nicht bei 100% bei ihm ist, das eben wieder auf 100% zu bekommen. Dafür brauchst du einfach gute Aktionen und das würde ich ihm jetzt einfach wünschen. Aber wie gesagt, da muss er jetzt durch. Er wollte sich diese Herausforderung stellen und er wird es auch schaffen. Ja, ich bin überzeugt nach wie vor, dass er es schaffen wird, weil es ist ein fantastischer Fußballer.
Ja, das glaube ich auch. Absolut. Schauen wir nochmal ganz kurz auf die Resultate der englischen Teilnehmer in der Königsklasse. 2-0 hat Arsenal gewonnen in Bilbao. Dann hatten wir den 1-0-Sieg von Tottenham gegen den FC Villarreal. Dann hatten wir eben den Sieg von Liverpool gegen Atletico 3-2. Und dann hatten wir zwei Niederlagen. Einmal Newcastle gegen den FC Barcelona 1-2 aus Sicht von Newcastle. Und mit 1-3 völlig verdient verloren der FC Chelsea beim FC Bayern München. Also der FC Bayern hat es richtig gut gemacht. Und der FC Chelsea, der Club-WM-Sieger, hat da ja noch so seine Probleme aktuell in dieser Frühphase der Saison, haben nicht nur beim FC Bayern 1-3 verloren, sondern eben auch am Wochenende bei Manchester United. Lass uns darüber mal sprechen. Manu, boah, ich meine, ist ja völlig klar, immer wieder Thema hier bei uns im Podcast, so ein bisschen das Sorgenkind des englischen Fußballs aktuell, auch in diese Spielzeit nach der katastrophalen letzten nicht gut reingekommen, aber dann eben gegen den jetzigen Tabellensechsten FC Chelsea gewonnen mit 2-1, war natürlich super wichtig, dass das geklappt hat, denn ja, du brauchtest eben auch mal hier so ein Erfolgserlebnis, damit du auch für dich als Spieler das Gefühl gewinnst, wir als Club, wir können schon noch an einem guten Tag auch mit den Großen mithalten. Und sie haben es so gemacht wie in den letzten Spielen auch. Sie haben kämpferisch agiert, haben in der ersten Halbzeit aber auch fußballerisch einiges angeboten und deswegen ja auch schon die frühe Führung, 2-0-Halbzeitführung, Bruno Fernandes und Casemiro, 14. und 37. mit den beiden Toren und das Ganze eingekeilt zwischen zwei Platzverweisen. In der 5. Sanchez vom Platz geflogen. Also man muss sagen, Man United hat auch die Überzahl gut genutzt. Aber wir haben das ja oft genug im Fußball auch schon anders erlebt. Kannst du gleich mal gerne was zu sagen? Da wirst du ja auch schon deine Erfahrung gemacht haben, damals als Aktiver, dass wenn du plötzlich ein Mann mehr bist, das nicht automatisch dazu führt, dass du plötzlich auch feldüberlegen bist. Oftmals hat man das Gefühl, gegen 10 fällst dann der personell überlegene Mannschaft dann doch nochmal so ein bisschen schwieriger. Aber in dem Fall nicht, haben die Tore gemacht. Casemiro, der Torschütze in der 37. zum 2-0, ist dann aber noch irgendwie ja kurz vom Seitenwechsel runtergeflogen mit Gelb-Rot. Dann war es ein Spiel 10 gegen 10 und dann in der 80. nochmal durch Chalobah, der Anschluss für Chelsea, dann war es das aber auch. Also Man United hat es über die Ziellinie bekommen, hat gewonnen zu Hause gegen den Clubweltmeister. Ich glaube, war ein wichtiger Achtungserfolg für Manu, ne?
Absolut. Jetzt muss ich erstmal ein großes Lob und Chapeau an die Man United Fans richten. Was die abgerissen haben, das war sensationell. Ich dachte, da ist eine große Skepsis da. Amorim steht ja auf der Kippe. Aber wie die Mannschaft gepusht hat, das war sensationell. Von der ersten Sekunde an waren die voll hinter der Mannschaft gestanden. Sie haben wirklich ein tolles Gespür gehabt, dass die Mannschaft das jetzt eben auch braucht. Keine Zweifel, sondern den maximalen Support. Es war eine unfassbare Stimmung im Stadion und dann hat die Mannschaft das eben auch aufnehmen können, umsetzen können und hat wirklich eine fantastische kämpferische Leistung auf den Platz bekommen. Sie haben Chelsea dominiert. Natürlich kam das Quäntchen Glück dazu, dass du mit der frühen roten Karte für den Torhüter Sanchez von Chelsea, dass es dir natürlich in die Karten spielt. Und trotzdem musst du es erstmal dann bespielen. Und das haben sie richtig, richtig gut gemacht. Sie haben sich Torschancen kreiert, sie haben die Tore gemacht. Und das war mit Abstand die beste Leistung, wo ich von Man United bis jetzt gesehen habe in der ersten Halbzeit. Dann eben Casemiro, ja, das kennen wir. Wobei, ich muss ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Also die zweite gelbe Karte, boah. Also die hätte es zu meiner Zeit nicht gegeben, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Das ist halt, es ist auch in England wird's weicher, ja, es ist nicht mehr so hart wie früher. War sehr, sehr unglücklich für ihn, aber klar, wenn ich schon gelb habe, muss ich halt vielleicht auch ein bisschen schlauer sein. Es ist ganz schwierig, also ich hätte es nicht, ich hätte ihm keine gelbe Karte gegeben, ich hätte ihn nochmal ermahnt, aber das wäre es auch gewesen. Und ja, was soll ich zu Chelsea sagen? Ja, das war, boah, sie tun sich schwer. Sie tun sich schwer, in ihren Rhythmus zu kommen. Ja, sie sind ja top aufgestellt. Sie sind Conference-Sieger geworden. Sie sind Clubweltmeister geworden. Aber sie tun sich brutal schwer, in diese Saison zu kommen. Es hat natürlich Gründe. Ja, sie haben wenig Urlaub gehabt. Sie haben eine kurze Vorbereitung nur gehabt. Und sie haben richtig müde gewirkt. Sie haben gegen die Pharma League, gegen den FC Bayern ja eben auch eine von Latz bekommen, wobei sie da viel spritziger gewirkt haben, viel präsenter gewirkt haben und Bayern einfach besser war. Ja, sie haben trotz alledem gegen ein gutes Chelsea 3-1 gewonnen, aber diese Energie konnten sie nicht in dieses Manchester-Spiel mit rübernehmen. Und ich dachte, okay, vielleicht durch den Platzverweis, dass jetzt so ein Ruck durch die Mannschaft geht, dass wir, hey, jetzt müssen wir noch enger zusammenrücken, jetzt müssen wir noch intensiver arbeiten. Das haben sie nicht hinbekommen. Ja. Und Man United hat wirklich hochverdient 2-1 gewonnen. Auch wenn es hinten raus, ja, da hatte ich schon das Gefühl, es wird doch jetzt nicht kippen, weil bis dahin war Man United einfach klar besser. Die hatten eine tolle Energie in der Symbiose mit den Fans. Das war großartig. Und trotzdem hat die Mannschaft ja Qualität. Und da kannst du dir nie sicher sein, dass du dann dieses 2-1 über die Zeit bekommst. Aber Chelsea, die müssen echt aufpassen, dass sie nicht den Anschluss verlieren, ja, weil das ist im Moment für mich einfach ein Tick zu wenig.
Ja, absolut. Dann würde ich sagen, schauen wir aber trotzdem zum Ende des Podcasts nochmal auf ein ganz anderes Thema, und zwar auf die Aufsteiger. Und da haben wir ja den AFC Sunderland, da haben wir Leeds United, da haben wir den FC Burnley, und die stehen allesamt nicht auf einem Abstiegsplatz nach 5 Spieltagen. Jetzt kann man sagen, naja gut, sind ja erst 5 Spieltage, aber ich finde, so ein bisschen Fingerzeig auf das, was da folgen könnte, ist das ja dann schon. Wenn du 5x90 Minuten absolviert hast, da weißt du ja ungefähr, ist das ligatauglich oder nicht, und wir kennen ja schon auch die Situation zum Beispiel eben aus der vergangenen Spielzeit, wo die drei Aufsteiger sang- und klanglos, völlig chancenlos am Ende wieder abgestiegen sind. Also da war der Abstand aufs rettende Ufer ja wahnsinnig groß. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte, aber auf jeden Fall eine zweistellige Punkteanzahl und mehr. Also das war ja irre. Das ist in diesem Jahr Stand jetzt nicht so. Alle sind überm Strich, alle holen immer mal wieder auch ihre Ergebnisse. Wenn ich jetzt mal gucke, der FC Burnley beispielsweise hat ein 1-1 gegen Nottingham geholt zu Hause, ist jetzt Tabellen-16. Mit 4 Punkten. Dann haben wir Leeds United, die haben sogar schon 7 Punkte. Die haben am Wochenende 3-1 gewonnen in Wolverhampton. Und dann haben wir den AFC Sunderland mit Granit Xhaka. Die haben sogar schon 8 Punkte. Die sind auf Platz 7. Das würde tatsächlich, stand jetzt sogar fürs europäische Geschäft, reichen. Und die haben 1-1 geholt nach Rückstand gegen Aston Villa, weil sie eben mit Isidore auch einen haben, der immer mal wieder trifft. Also gut aufgestellt. Ja, aber das finde ich ist zumindest, ne, mit aller Vorsicht ist das jetzt hier zu formulieren, zumindest mal ein guter Zwischenstand, dass man da jetzt nicht direkt schon sagen kann, ja, da kannst du wieder einen Haken hintermachen, sondern dass die sich wehren können und mitspielen können, die drei Aufsteiger.
Ja, absolut. Schau dir jetzt mal Sunderland an. Die kriegen nach 33 Minuten eine rote Karte, gehen dann in der 67. Minute in Rückstand, wo du denkst, okay, jetzt ist es vorbei, und dann machen die noch einen Ausgleich mit 10 Mann. Also das zeigt ja auch einen gewissen Charakter, was diese Mannschaft hat. Und natürlich, wie du richtig sagst, ein Granit Xhaka, der würde Leverkusen auch gut tun. Ja? Der tut natürlich Sunderland auch gut. Ja? Der ordnet das Ganze. Das ist ein Führungsspieler, der reißt die Jungs da eben nochmal mit. Und ja, und das ist dann kein Zufall, dass die aus ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit heraus es eben dann schaffen, da Villa da noch einen Punkt abzunehmen. Ja? Und wir reden von Aston Villa, die sind Bombe aufgestellt, aber die tun sich auch noch brutal schwer, in die Saison reinzukommen. Wer mich überrascht, ist Burnley. Ja? Also ich habe sie ja als Absteiger Nummer 1 tituliert. Ja? Und ich habe sie zweimal live gesehen und ich muss sagen, ich bin da bestätigt worden, was ich für eine Aussage getätigt habe. Aber sie schaffen es dann trotzdem wieder, in einem Spieltag, wo ich sie leider nicht sehe, dann einen Punkt zu holen oder zu gewinnen. Ja? Das ist ja verrückt, weil ich hab das Gefühl, also wenn man sich die anderen Mannschaften anschaut, das ist wirklich mit Abstand die Mannschaft, die am wenigsten Qualität hat. Und nichtsdestotrotz, ja, die hätten ja auch fast Liverpool einen Punkt abgenommen, wenn sie nicht das Handspiel in der 95. machen, um dass Liverpool mit dem Elfmeter dann 1-0 gewinnt. Und da hast du schon gesehen, dass sie eigentlich relativ, ja, sehr bescheidene Mittel haben, um in der Liga zu bleiben. Also da bin ich sehr gespannt. Ja, Leeds, die haben auch Qualität, ja. Die haben, finde ich, gute Spieler dazugeholt. Ja. Nehmen wir nur den Stach aus Hoffenheim, Anton Stach. Und das ist eine Mannschaft, gesponsert von einer Getränkedose-Firma, die auch sehr populär ist hier in Deutschland. Und ja, die machen da einen guten Job. Und das wird zwar noch ein langer Weg für alle drei. Ja, das ist gerade im Moment eine Momentaufnahme. Es wird noch ein langer Weg werden. Sie konnten alle ihre Euphorie ein Stück weit mitnehmen in die Premier League, aber wie gesagt, es sind noch viele Spiele zu spielen und mich würde es schwer wundern, wenn es nicht den einen oder ja, ich glaube sogar, dass Sunderland und Leeds die Klasse halten werden. Aber Burnley, also da müsste ich mich schon schwer täuschen, wenn das nicht so läuft. Außer du findest halt drei, die noch schlechter sind. Das kann natürlich auch passieren, weil wenn ich sehe, was West Ham da zusammengurkt, was Wolverhampton, die haben ja, glaube ich, noch gar keinen Punkt. Also da hast du schon mal zwei Kandidaten, wenn gerade West Ham, wenn die nicht aus dem Quark kommen, also die werden da bis zum Schluss hinten drin sein, obwohl du vom, wenn du dir die Mannschaft anschaust, es einfach nicht glauben kannst, dass die da hinten drin stehen.
Ja, absolut. Und weil du jetzt gerade Anton Stach angesprochen hast, der hat ein schönes Tor gemacht, sein erstes in der Premier League, im 5. Spiel sein erstes Tor, 39. in Wolverhampton, hat er den Ball aus der Distanz richtig schön reingelegt, ging auch viral über die sozialen Netzwerke, das Ding zumindest über die Sport-Content-Kanäle. Schönes Tor von Anton Stach. Und bei Sunderland, hat er ja schon gesagt, ist es der Isidor, der da seinen Stern aufgehen sieht, tut er ja auch eine Menge für. Wilson Isidor, Franzose, 25 Jahre, seine erste Premier League-Saison, spielt seit 2024 bei Sunderland, ist mit dem Verein aufgestiegen und jetzt im 5. Spiel schon sein 3. Tor. Er hat eine gute Quote, aber so einen braucht er immer, egal ob jetzt als Mannschaft, die vorne mitspielt oder eben als eine, die um den Klassenerhalt spielt. Du brauchst immer einen, der am Ende der so eine zweistellige Toreanzahl garantiert, und das scheint der gute Isidor zu sein. So, also, die haben Qualität, die Aufsteiger, Burnley ein bisschen weniger, aber ansonsten Leeds und Sunderland, die können kicken und deswegen vielleicht nicht automatisch drei Absteiger, sondern zumindest zwei, vielleicht auch drei, mal schauen. Aber nein, das glaube ich auch nicht. Also da wirst du schon recht haben mit Burnley, aber vielleicht bleiben ja zumindest zwei drin, das wäre doch... Ja, das wäre doch schön, auch für alle, die sagen, ja, das Geld, das bestimmt doch schon vorher, wer wo landet. Nee, in dem Fall, trotz dessen, dass sie natürlich auch Geld haben, aber eben in Relation zu den gesetzten und etablierten Premier League Teams dann eben aufgrund auch dieser Verteilungsregelung deutlich weniger. Und wenn die es dann trotzdem schaffen würden, das wäre doch schön. Da würde sich doch der Sport mal wieder von seiner ganz ureigenen Seite zeigen. Das lieben wir doch auch als Fußballromantiker. So. Ja, ich würde sagen, dann haben wir so wieder ein bisschen was abgerissen. Und ich hoffe, ihr habt Gefallen dran gefunden und könnt auch diese Folge wieder wunderbar, wo auch immer, genießen. Zum Beispiel am Montagmorgen, wenn ihr mit dem Auto zur Arbeit fährt. Das machen nicht wenige, deswegen sage ich das gerade. Und die sagen auch immer, ich finde die Länge super. Also eine halbe Stunde oder knapp über eine halbe Stunde, das ist perfekt. Das ist genau mein Arbeitsweg. Es gibt viele Podcasts, die sind länger. Da muss ich dann den Rückweg auch noch mit einplanen. Aber so komme ich dann mal auf dem Weg zur Arbeit mit hin. Und deswegen behalte das gerne bei. Und an alle die das so sehen, machen, weil wir orientieren uns da immer daran, dass das kurze, knackige Nummer bleiben soll, wo man mal ganz kurz über die Insel fliegt thematisch und das mit ganz viel Inhalt, dank Markus Babbe. Markus, ganz, ganz lieben Dank für deine Expertise auch heute wieder. Dir eine tolle Woche, euch, liebe Hörer, eine tolle Woche. Und da kann ich nur sagen, behaltet eure gute Laune und eure Gesundheit. Ne? Jetzt auch gerade, wo es wieder ein bisschen kälter wird, vielleicht hier und da mal die Jacke oder den Schal mitnehmen. Denn der Herbst steht in der Tür. Zumindest in NRW und bei dir in Baden-Württemberg ja auch. Markus, gerne bis nächste Woche wieder.
Cedric, lieben Dank und euch, liebe Hörer, eine tolle Woche. Tragt die Sonne im Herzen, weil es wird die Woche überaus regnerisch werden.
Ciao, ciao.
Servus.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.
Ab 18 Jahren. Erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buvai.de.